Audio Now.
Diese neuen Funkmasten zur Genehmigung ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir haben wirkliche Ausbauhemmnisse, die wir beseitigen müssen. Es gibt zum Beispiel auch so Vereinfachungen des Baurechts in den Ländern. Die kommen wirklich nur teilweise voran und müssen auch dringend bundeseinheitlich getätigt werden. Und vor allen Dingen muss auch vereinfacht werden, diese Grundbucheinsicht, um auch dann gerade Ansprechpartner für Ausbauvorhaben ausfindig zu machen. Der zweite Punkt ist natürlich, das habe ich gerade mit einem Satz gesagt, wir brauchen bundeseinheitliche Regeln. Es ist wirklich so, dass jede Gemeinde, jede Stadt, jedes Land eigene Gesetze, eigene Regeln hat, was dann dazu führt, dass im Schnitt ein Mast 18 Monate Genehmigungszeit hat. Und das ist natürlich in dieser schnellen Technologie eine Ewigkeit.
Ist 5G gesundheitsschädlich oder was bedeutet eigentlich 5G-fähig? Das sind zwei der meistgestellten Fragen zum Thema 5G, wenn man mal bei dieser einen großen Suchmaschine nachguckt. Und auch bei uns dreht sich heute alles um 5G bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Holzmeier.
Und mein Name ist Andreas Laukert und damit gleich die Erklärung, warum diese Folge nicht schon am Mittwoch erschienen ist, sondern erst am 2. Juli, also Freitag. Denn NTV macht heute einen großen Thementag zu dem superschnellen Netz 5G, auch RTL und Stern berichten. Und Bitkom hat uns mit einigen Daten und Fakten versorgt.
Genau, und deswegen freuen wir uns, dass Achim Berg heute nochmal da ist, Präsident des Digitalverbands Bitkom, das zweite Mal bei uns zu Gast. Hallo Achim, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr gerne. Und weil du ja schon mal da warst, müssen wir dich gar nicht lange vorstellen. Für alle, die mehr von dir hören will, denen sei unsere Folge vom 26. Februar 2020 ans Herz gelegt.
Ja, ist ja schon ein bisschen her. Damals gab es noch nicht 5G. Ja. Aber wir können ja gleich durchstarten. Ja, Achim, hast du schon ein 5G-Handy oder Vertrag oder noch gar nicht?
Also was ich habe kein 5G-Handy, sondern ich habe einen 5G-Router. Das ist auch was Spannendes. Oh. Und zwar steht bei mir direkt neben mir ein Router, der sich genau mal das 5G-Signal holt und als Backup-Version für mein komplettes Homeoffice dient. Und das klappt hervorragend. In Geschwindigkeiten, ganz ehrlich, die schneller sind als mein Festnetz.
Nee, ernsthaft, durch die Wände durch?
Auch durch die Wände durch, ja, das klappt ganz hervorragend. Also ich habe hier bis zu 10 Gigabit, wenn es mal richtig gut läuft, aber dann darf auch kein anderer dabei sein. Also ich habe große Geschwindigkeiten hier.
Ist das so dein WLAN-Ersatz auch oder ist das nur das Backup?
Das war eigentlich das Backup, also als Backup geplant und dann habe ich aber jetzt doch einige Male gedacht, mein Gott, ich probiere das mal, auch mit hoher Qualität und es klappt ganz hervorragend. Ich bin ganz begeistert.
Aber noch kein Handy, offenbar.
Ja, das Handy ist immer so, da ist ja jede Generation und ich warte jetzt einfach auf die nächste Generation des berühmten Anbieters. Das hat dann 5G, aber ganz ehrlich, meine Frau und mein Sohn haben es schon und langsam fühle ich mich so ein bisschen zurückgesetzt.
Ja, abgesehen davon, du bist ja vielleicht Heavy User oder auch nicht, aber als Verbandsmensch viel unterwegs. Aber was sagst du zu Verbrauchern? Selbst lohnt sich das schon? Ein Handy?
Also es gibt natürlich, klar, im Businessbereich überhaupt keine Frage, da können wir gleich drüber diskutieren. Aber auch im Konsumerbereich ist es so. Es hat natürlich eine Reihe Vorteile. Auf der einen Seite natürlich diese Hardcore-Gamer, die natürlich auch hohe Latenz oder geringe Latenzzeiten benötigen, also sehr stark in Echtzeit spielen wollen. Die sind schon ganz wild auf 5G, auf diese 5G-Spiele. Aber auch zum Beispiel hochauflösende Videos sind natürlich auch ein Thema, was schon viele interessiert. Das ist natürlich mit 5G auch schon möglich. Und der dritte Punkt, ich habe ihn gerade erwähnt, nehmen wir dieses Neudeutsch, dieses 5G-Tethering. So wie es schön heißt. Das heißt, ich hole mir ein Signal und spiele das in meinen Rechner ein. Das ist das, was ich gerade gemacht habe in meinem Router. Das sind natürlich drei Ansätze, die auch sehr stark im Konsumerumfeld wichtig sind. Von daher gibt es auch für Konsumenten viele, viele Gründe, jetzt schon auf 5G zu setzen.
Und dafür würden die Konsumenten sogar etwas tiefer in die Tasche greifen. Ihr habt ja für uns diese Umfrage da gemacht. 11 Euro im Schnitt sagen 67% würden sie mehr dafür bezahlen für so einen 5G-Vertrag. Ist denn jetzt Deutschland noch ein teures Mobilfunkland oder nicht? Weil es gibt ja irgendwie immer mal so Vergleichsstatistiken. Da heißt es zum Beispiel, dass Frankreich und Italien deutlich günstiger sind im Vergleich.
Also es liegt ja immer daran, was ich für eine Leistung bekomme. Und Deutschland ist mit fast 80% 5G-Verfügbarkeit relativ hoch, also weit mehr als jedes andere europäische Land. Wir sind hier relativ weit vorne. Wir haben von der Technologie, auch von den weißen Flecken, die ja Gott sei Dank zum Großteil verschwunden sind in den letzten Jahren, einiges an Ausbau. Und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend und wir sind bei weitem nicht der teuersten. Wir liegen hier irgendwo im Mittelfeld. Von daher ist es nur gut, dass die Benutzer sagen, sie würden auch bis zu 11 oder im Schnitt 11 Euro mehr zahlen für 5G-Netz. Aber ich glaube, das brauchen sie noch nicht mal, weil im Moment wird es ja auch so angeboten.
Wenn Verbraucher dann recherchieren, wird ihnen ja zwangsläufig ein Begriff über den Weg laufen. Standalone 5G-Netz oder eben nicht Standalone. Vielleicht kannst du es kurz erklären. Und ist das wichtig für Verbraucher?
Also erstens mal, bevor ich sage, es ist nicht wichtig, erkläre ich es mal kurz. Also es ist nämlich so, dass wir jetzt in Technologie-Switch sind, wo wir so bei 4,5, 4,6, 4,7G sind. Das heißt, wir nutzen das 4G-Netz und das 5G-Netz in der Kombination. Was aber zur Konsequenz hat, dass die meisten Funktionen eines 5G-Netz verfügbar sind. Und ich würde als Verbraucher nicht warten, bis wir Standalone 5G haben, weil es ist dann vielleicht noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen weniger Latenzzeit. Aber ansonsten ist die Technologie, die wir jetzt einsetzen, also diese gemischte Technologie, völlig ausreichend für Konsumenten und ganz ehrlich, auch für die meisten Business-Anwendungen völlig ausreichend.
Bevor wir da zum Business kommen, können wir echt dann kurz über den Ausbau sprechen. Das passt ja dann ganz gut. Also dieses richtige 5G, diese, wo man auch Masten für neu bauen muss, das dauert ja echt immer noch Monate, bis ein Mast genehmigt ist. Was deutlich schneller geht, ist, sag ich mal, ein 3G-Masten, das es jetzt eh nicht mehr wirklich gibt, umzubauen. Was läuft da noch schief und hast du Hoffnung, dass diese Verfahren sich mal beschleunigen könnten?
Also das ist folgendermaßen. Die Mobilfunkanbieter haben es natürlich relativ leicht, wenn sie ihre vorhandenen Masten nutzen und im Prinzip 3- oder 4G-Technologie aufrüsten. Das passiert heute in großen Stückzahlen. Also bei allen, die Deutsche Telekom hat schon über 50.000 Masten ausgebaut oder ausgetauscht. Das ist Vodafone in einer ähnlichen Größe noch ein bisschen weniger, aber da passiert einiges. Aber der wichtige Punkt ist, ich brauche ja auch in bestimmten Bereichen neue Funkmasten. Und diese neuen Funkmasten zur Genehmigung ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir haben wirkliche Ausbauhemmnisse, die wir beseitigen müssen. Es gibt zum Beispiel auch so Vereinfachungen des Baurechts in den Ländern. Die kommen wirklich nur teilweise voran und müssen auch dringend bundeseinheitlich getätigt werden. Und vor allen Dingen muss auch vereinfacht werden, diese Grundbucheinsicht, um auch dann gerade Ansprechpartner für Ausbauvorhaben ausfindig zu machen. Aber ich nenne da gerne mal ein Beispiel aus anderen Ländern. Zum Beispiel in Spanien ist es so, in Spanien ist das Baurecht so, dass ich einen Mast bauen darf und sollte ich gegen geltendes Baurecht verstoßen, muss ich es nachher fixen. Und 99,5% aller Baumasten haben keine Beanstandung. Das heißt, man hat das im Prinzip, weil die alle die gleiche Technologie nutzen, auch die Mobilfunkausstatter oder die Mobilfunker. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, das so in so ein Korsett zu drücken. Der zweite Punkt ist natürlich, das habe ich gerade mit einem Satz gesagt, wir brauchen bundeseinheitliche Regeln. Es ist wirklich so, dass jede Gemeinde, jede Stadt, jedes Land eigene Gesetze, eigene Regeln hat, was dann dazu führt, dass im Schnitt ein Mast 18 Monate Genehmigungszeit hat. Und das ist natürlich in dieser schnellen Technologie eine Ewigkeit. Und da tun wir uns halt schwer. Und das würde die Sache deutlich vereinfachen.
Wenn ich das richtig sehe, baut ja Elon Musk nach diesem Prinzip. Ich baue erstmal und habe noch nichts in der Hand. Also warum dürfen wir das nicht bei Mobilfunk machen?
Du meinst in Grünheide, nur zur Erklärung.
Ja, genau, also das Gigawerk in Grünheide.
Wir sind ja hier nicht im Wilden Westen. Ich glaube, es gibt klare Gesetze, es gibt Baumaßnahmen und da muss ich mich dran halten und da werden sich Telekommunikationsunternehmen auch dran halten. Von daher ist das schön und gut zu versuchen, aber wir haben halt Regeln und die werden hier eingehalten.
Aber ist das dann auch, glaubst du, das Hemmnis? Also ich meine, es gibt ja auch noch einige Menschen oder auch dann Dörfer, die sagen, nee, bei uns nicht. Also nutzen vielleicht den Mast vor der Haustür nicht. Spielt das damit rein?
Ja, es ist interessant. Also die Frage haben wir ja auch gestellt in den Umfragen. Da haben wir gesagt, wer möchte eigentlich 5G haben? Es ist so, dass knapp 9 von 10 Bundesbürgern wünschen sich 5G an ihrem Wohnort. Also da ist die Akzeptanz relativ hoch und diese Gegner sind mit 6% relativ gering, sind aber recht laut. Das muss man schon sagen, man hört es häufiger mal. Also die meisten wünschen sich 5G und würden auch gerne 5G haben. Das genau das Gleiche auch in ihrer Umgebung. Die meisten sagen, ich hätte gerne 5G in meinem Wohnort. Und da reden wir auch in der gleichen Größenordnung. Das hat natürlich häufig zur Konsequenz, dass auch irgendwann mal ein Funkmast aufgestellt werden muss. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also ich kenne durchaus Fälle, auch der Mobilfunker, wo ein Ort sagt, ich hätte gerne 5G, aber bitte keinen Mast. Das ist relativ schwierig zu bauen, aber es ist nicht wirklich hilfreich und ich könnte Ihnen auch, wenn Sie möchten, könnt ihr euch auch sogar die Orte nennen, aber ich lasse es mal. Das sind meistens die, wo eher vermögende Leute wohnen, die gerne das Netz haben, aber nicht den Mast.
Ah ja, dann können wir ja mit einem fahrbaren Mast rumfahren.
Der steht aber auch da.
Dann fahre ich den weg wieder, wenn ich ihn nicht brauche. Ja, aber kommen wir dann zu den Unternehmen, auch mal Business-Anwendungen. Das sind ja wahrscheinlich das Gros, weswegen wir 5G machen wollen gerne. Ne? Zum einen haben wir die Campusnetze, das wären so geschlossene Einheiten, aber auch diverse Anwendungen, ne? Auf die wir warten.
Ja, also es ist natürlich drei große Vorteile für die Unternehmen. Auf der einen Seite extrem hohe Übertragungsraten, also ich habe gesagt bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Das ist ein bisschen abhängig vom Spektrum, aber ansonsten ist das möglich. Dann habe ich natürlich den zweiten, das ist ein riesiger Vorteil für die verarbeitende Industrie. Ich kann gleichzeitig mehrere Geräte anschließen, vor allem im IoT-Umfeld. Und das, was wichtig ist, ist, dass die Sensoren eine extrem lange Batterielaufzeit haben, weil halt die Sendeleistung sehr gering ist. Das ist ein riesiger Vorteil. Und den dritten Vorteil, den wir schon mal kurz im Gaming-Bereich hatten, sind diese geringen Latenzzeiten. Das heißt, ich kann Echtzeitanwendungen laufen lassen im industriellen Umfeld, egal ob es jetzt ist, ob ich Maschinen steuere oder ob ich andere Dinge mache oder Vernetzung von Produktionsanlagen oder eine Echtzeitkommunikation auch zwischen Maschinen zulasse. Selbst bei Augmented oder Virtual Reality brauche ich ja diese geringen Latenzzeiten und auch mobile Roboter benötigen das auch. Von daher ist es in diesem Umfeld für die Industrie und vor allen Dingen für die Zukunftsfähigkeit der Industrie immens wichtig, diese Technologie zu haben.
Sind Unternehmen überhaupt noch wettbewerbsfähig, wenn sie nicht auf 5G setzen auf lange Sicht?
Also die auch in unserer Umfrage haben wir gelernt, dass über 50% der Unternehmen jetzt in 5G investieren will. Auf der einen Seite sogenannte Campusnetze, wo es schon eine ganze Reihe von gibt, um das nochmal zu erklären. Es gibt einen Teil der Frequenz, des Frequenzbands ist reserviert worden für Unternehmen, die auf ihrem eigenen Campus ein 5G-Netz aufbauen dürfen. Zu relativ geringen Gebühren übrigens. Und die können sind natürlich in der Lage, genau das, was ich gerade gesagt habe, also die Steuerung von verschiedenen Maschinen dann selber durchzuführen. Es ist nicht für die Telefonie gedacht, sondern es ist wirklich dafür gedacht, dass ich in Echtzeit sogenannte Industrie 4.0-Anwendungen fahre. Und das kommt jetzt zu dem Punkt der Unternehmen. Ein Unternehmen, was weltweit führend sein will und bleiben will, braucht 5G als Basistechnologie, um halt im Prinzip die Produktion anderer Dinge wettbewerbsfähig zu halten. Von daher ist es überhaupt keine Frage.
Braucht ein autonomes Auto in Zukunft 5G oder was denkst du, geht's auch ohne?
Also ein autonomes Auto darf nicht 5G brauchen, weil stellt euch vor, es fällt irgendwas aus. Was macht das Auto dann? Ein autonomes Auto soll erstmal autonom fahren. Und das ist ganz wichtig. Aber, jetzt kommt der zweite Teil, 5G natürlich durch diese geringen Latenzzeiten ist in der Lage, dass sich Autos miteinander kommunizieren. Also ein typisches klassisches Beispiel, ich bin nicht in Sichtweite, fahre um eine Kurve, da ist aber gerade eine Eisfläche oder eine Öllache oder was auch immer, dann kann das eine Auto das andere warnen oder die Autos im Umfeld warnen. Und das ist natürlich idealerweise über 5G-Technologie, weil die zuverlässig ist, geringe Latenzzeiten hat, dann muss natürlich auch überall verfügbar sein. Und das sind so typische Anwendungen für 5G. Und das ist, also wie gesagt, ein Auto würde viel zu viele Daten produzieren, um die über 5G zentral zu steuern. Das sind Terabyte, die dann in der Minute anfallen bei einem autonomen Auto. Das könnte ich gar nicht über die Netze abwickeln. Wäre auch völliger Unsinn, wäre auch Verschwendung von Ressourcen. Aber wichtige Informationen machen schon eine Menge Sinn über 5G.
Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de/KMU-Beratung.
Ja, da würde ich gerne noch einflechten. Es ist ja, so hatte ich gelesen, auch mal ein Riesenvorteil von 5G, dass man erstmals ein Netz hat, wo nicht. Heutzutage muss ja alles immer über die Zentrale laufen. Da gehen die Daten hin zur Telekom und wieder zurück zum Fahrrad, Auto, keine Ahnung was. Jetzt ist ja schon auf regionaler Ebene ein Computer da, der das verarbeiten kann, die Daten, und weitergibt ans nächste Auto oder wie auch immer, ne?
Also das ist richtig. Man baut sich im Prinzip man zieht die Rechenleistung mehr in die Fläche. Das heißt also, genau das macht man auch, dass man versucht, dezentrale Rechenleistungen zu haben und die natürlich dann auch zu verarbeiten. Also wir reden jetzt noch nicht über Slicing, das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema, das kommt als nächstes noch, aber das ist erstmal so, dass das sieht man ja auch an den Testfeldern, auch an der A9, dass im Prinzip die Rechenleistung näher an den Sendemast gezogen wird. Das ist auch ein riesiger Vorteil und hilft natürlich dann auch sehr, dass die Daten nicht über tausende von Kilometern erstmal hin und her geschoben werden müssen.
Jetzt hast du ja schon selber den Übergang gemacht. Was ist denn dann im Vergleich dazu dieses Slicing, kompliziertes Wort.
Ja, auch wieder so ein Begriff, der aus dem Englischen rüberkommt. Slicing ist im Prinzip nichts anderes. Es ist eine Netzwerkarchitektur, wo ich im Prinzip dieses Multiplexen von diesen virtualisierten oder auch unabhängigen logischen Netzwerken in eine Struktur packen kann, um das mal deutsch zu sagen. Es ist nichts anderes. Ich baue mein eigenes, sicheres, kleines Netz. Also man kennt das vielleicht als VPN bei anderen noch. Ein eigenes, sicheres Netz, wo ich sicher Daten übertragen kann. Und das gehört mir allein. Und ich kann das aber das kann ich über die gleiche Hardware tätigen als andere, ohne dass sie sich in Anführungsstrichen gegenseitig abhören können. Das heißt, ich bin sicher, ich bin schnell und baue mein eigenes Netzwerk auf. Und das ist sogenanntes Slicing. Ein weiterer riesiger Vorteil wäre mit 4G nicht möglich.
Und man kann es ja auch zeitweise machen, ne? Also bei Telekom, Vodafone oder so mal. Ich brauche jetzt so ein Netzwerk mal für 3 Stunden am Montag für 3 Lkw oder so oder 3 Bagger.
Oder eine TV-Übertragung.
Genau. Oder das.
Bei der TV-Übertragung kann ich dann im Prinzip mir genau für einige Stunden dieses Slicing aufbauen. Dann habe ich eine sichere Leitung zwischen mehreren Empfängern und kann das im Prinzip nutzen. Und deshalb ist Slicing auch eine Thematik, wo die Industrie wirklich drauf wartet, weil ich kann dann tolle Netzinfrastrukturen aufbauen.
Da fällt mir ein Stichwort ein: Netzneutralität. Die haben wir ja eigentlich zurzeit. Es darf niemand bevorzugt werden bei der Nutzung des Netzes. Ich meine, wurde darüber mal diskutiert, ob Slicing dem nicht widerspricht?
Also da es ja jeder kann, widerspricht es ihm nicht. Kostet vielleicht ein paar Euro mehr. Aber ganz ehrlich, wenn jemand für eine gewisse Leistung bezahlt, dann ist das ja auch okay. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu. Ich weiß, dass das dann die Reinen unter uns teilweise auch aufregt. Aber ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte eine gewisse Leistung haben und ich bin da auch bereit für zu bezahlen, dann war das früher schon so, ist heute so und wird morgen auch so sein. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, aber es hat damit zu tun, dass ich, wenn ein TV-Sender eine schnelle Leitung benötigt, die auch zur Verfügung gestellt wird, dann ist er auch bereit, ein paar Euro dafür zu zahlen. Warum nicht?
Und hat auch keinen Nachteil jetzt für, sagen wir mal, neben Fußballstadion sind alle damit 5G am Streamen oder telefonieren oder, ja, telefonieren ja 2G, aber halt.
Da sind wir mal gespannt.
Ja.
Also in der Theorie ist das so.
In der Theorie ist das so, wir werden sehen, was dann passiert.
Bei einer Luftrate mit 1,5 Millionen Ravern, das könnte schwierig werden.
Genau. Ja, es gibt noch einen Begriff, Beaming.
Beaming, ja, haben wir noch einen Begriff.
Ja, wir machen heute
den letzten. Der nächste. Beaming ist vielleicht mal ganz kurz mit einfachen Worten erklärt.
Ja, das wir war machen ja bei, Begriffe lernen mit Achim heute.
Ja, genau. Bei LTE ist ja so, die Antenne strahlt in alle Richtungen und im Prinzip fährt dann ein LTE-Handy da durch und nimmt dann die Signale auf mit der Station. Bei 5G ist etwas anders. 5G bündelt im Prinzip die Strahlung oder beziehungsweise diese Strahlung, genau, und bringt die zusammen und folgt im Prinzip dem Endgerät. Und durch dieses Beaming habe ich natürlich dann auch weniger Strahlung anders, weil es konzentriert sich auf das Endgerät. Wobei, über Strahlung können wir gleich noch reden oder Nichtstrahlung, kommt bestimmt auch noch eine Frage zu. Ich bin mir sicher. Aber
die haben wir jetzt ja damit schon.
Ja. Naja, aber ich glaube, er meint auch Richtung Verschwörungstheorien. Aber erzähl erstmal weiter.
Aber dass ich dann im Prinzip in der Lage bin, durch eine Bündelung von verschiedenen Antennen, die im Prinzip dem Gerät folgen, extrem hohe Geschwindigkeiten hinzubringen und die Strahlung auch gleichzeitig zu reduzieren.
Da haben wir jetzt ja alle wichtigen Begriffe für 5G, Latenz, Bandbreite hatten wir,
Latenz
Slicing,
haben wir nur so halb erklärt.
Beaming, das sind ja so die Pluszeichen für 5G, oder?
Suchst du jetzt ein Minuszeichen?
Na, weiß nicht. Ja, Strahlung hatten wir auch schon. Könnte theoretisch ein Minuszeichen sein. Ist es eins? Was sagt ihr?
Also, bei der Thema Strahlung, das ist ein Thema, was uns schon Jahre beschäftigt. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Analyse oder auch Untersuchung, die das bestätigen würde. Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz gelangt zu der Einschätzung, dass 5G-Technologie die Einhaltung der Grenzwerten unbedenklich ist. Es ist interessant, dass man im Prinzip diese bei der 5G-Technologie, die ja auf höher frequenzartigen oder frequenzartigen Frequenzen sendet, dass die eigentlich auch weniger in den menschlichen Körper eindringen. Das heißt, 5G ist weniger strahlenintensiv als 4G und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass es irgendwann schädlich sein sollte. Es gibt auch keine Untersuchung. Von daher bin ich relativ sicher, dass es okay ist. Und wenn jemand an einer Stunde telefoniert und ein heißes Ohr hat, kann es nicht nur am Telefon liegen, kann auch von irgendwas anderem liegen. Aber ansonsten ist das auch ein völlig unbedenklich. Aber eine Sache vielleicht ganz dazu gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man hier auch aufklärt. Also immer nur zu sagen, nein, es ist nicht so, sondern auch die Aufklärung, und da habe ich auch persönlich mit den Mobilfunkanbietern schon mehrere Gespräche geführt, dass man diese Analysen, Untersuchungen auch wirklich wirklich öffentlich macht, dass man auch mal zeigt, was da passiert. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil es ist schon eine gewisse Unsicherheit da, das hört man immer wieder. Aber es gibt keinerlei Indikationen und wir haben auch jetzt noch lange uns damit beschäftigt, dass es in irgendeiner Weise schädlich sein sollte.
Aber vielleicht muss man das dann auch mal, ja, sag ich mal, von unabhängigen Institutionen hören, vielleicht selbst nicht von dem Bundesamt für Strahlenschutz, wo vielleicht auch dann, sage ich mal, wer möchte, sagt, ja, aber das ist ja gesteuert oder so. Also ich weiß nicht, also hast du schon mal auch mit, ich weiß nicht, da bräuchte man ja fast schon Soziologen oder Psychologen, die da so diese Angstvorgänge vielleicht erklären können. Hast du da schon mal mit Leuten aus so einer Fachrichtung gesprochen, wo sowas herkommt?
Ja, ich hatte letztens ein Gespräch, das war die Internationale Kommission für den Schutz von nicht ionisierender Strahlung. Also das war auch eine Kommission, die wir hatten. Das war zum Beispiel jemand, mit dem ich mich unterhalten hatte, und die auch gesagt haben, die sagte ganz interessant, wir sind ja seit 10, 15 Jahren oder nicht schon länger, haben wir Milliarden von Mobilfunk-Handys draußen. Das ist ja der größte Feldtest in der Geschichte der Menschheit, um ganz ehrlich zu sein. Und man kann auch nicht feststellen, dass irgendwie Auffälligkeiten aufgetreten sind, in jedweder Form. Das heißt, dieser Feldtest ist im Nachhinein, hört er sich etwas sarkastisch an, aber dieser Feldtest ist ja auch positiv ausgefallen. Also wir haben selbst da noch nicht mal irgendwelche Indikationen. Von daher bin ich mit meiner Aussage oder meinem Gefühl dafür, dass wir hier uns über eine sehr sichere Technologie beschäftigen, fühle ich mich sehr wohl.
Ja, und es gibt, man kann ja auch mit einfachen Maßnahmen, man benutzt Headsets, um nicht das Handy immer am Ohr zu haben und so weiter, ne? Und die Laptops nicht auf dem Oberschenkel und so weiter. Also man kann ja jeder seine Maßnahmen ergreifen und ja.
Ich glaube, wir können gleich schon mal Richtung Zielgerade, aber vielleicht nochmal so deine Gesamteinschätzung, wenn wir jetzt, ich meine, es gab ja jetzt auch Diskussionen um irgendwelche Anbieter von Netzen, den chinesischen, die Diskussion wollen wir jetzt gar nicht nochmal aufrollen, aber wenn du Deutschland jetzt in den internationalen Vergleich setzt, wie gut stehen wir dann da?
Also ich hatte das zu Beginn schon mal erwähnt und das ist auch wirklich eine Sache, auf die wir etwas stolz sein können. Wir sind ja immer sehr schnell dabei, wenn es um weiße Flecken geht und sehr schnell dabei, wenn es um nicht, das sind, im Moment ist es so, dass generell im Mobilfunk, glaube ich, 0,3% der Fläche nicht Mobilfunk empfangen kann. Das ist wirklich nicht mehr viel, aber diese 0,3%, jeder kennt einen dieser 0,3% wahrscheinlich. Aber normalerweise
ich kenn sie alle.
Ja, da hat sich wirklich viel getan in den letzten Jahren. Und dann komme ich bei 5G nochmal dazu. Es ist natürlich, Südkorea hat begonnen mit 5G-Technologien, sehr stark ausgebaut. Aber auch in Europa sind wir führend mit 80% Auslastung aller Haushalte. Und der 5G-Ausbau der Mobilfunkanbieter hat mich positiv überrascht und es ist wirklich auch mal erwähnenswert, dass die Mobilfunkanbieter hier auch allen voran die Deutsche Telekom eine Menge investiert haben und das sollte man hier auch mal nicht unerwähnt lassen. Also wir sind im Thema 5G sind wir echt gut unterwegs.
Das ist richtig. Es nervt manchmal trotzdem. Die 98% oder 2% oder was da noch übrig sind, die erlebt man halt immer dann, wenn man sie dringend braucht. Ja, im Urlaub oder in Urlaubsgebieten häufig. Ja, an der Ostsee gibt es wirklich Regionen, da muss ich rausschwimmen, um telefonieren zu können. ja, oder wie gesagt, in der Lausitz hatte ich auch schon mal erzählt, dass da wirklich große Gebiete, wo ich nicht mal telefonieren kann, nicht mal 2G theoretisch funktioniert auf dem Handy. Oder eben die A8 manchmal, wenn man runterfährt, dass man entweder telefonieren oder Internet machen kann, wenn man gerade ein Hotel noch schnell sucht. Also es sind einfach so Beispiele. Entweder hängt das mit LTE zusammen, dass das nicht so zuverlässig ist und 5G vielleicht zuverlässiger wird. Das sagt man ja auch. Die Zuverlässigkeit soll ja höher sein. Also wird sich das verbessern, dass man eben in der Kombination aus alten 4G-Einheiten und den neuen 5G vielleicht dann doch ein besseres Netz kriegt als in der Vergangenheit?
Also was vielleicht bei 4G die Mobilfunkanbieter wirklich in den letzten Jahren gemacht und geschafft haben, ist diese Übergabe der verschiedenen Funkmasten oder der verschiedenen Funkfrequenzen. Da hat es früher häufiger mal Störungen gegeben. Dann ist das Gespräch ausgefallen oder es ist abgebrochen worden, man muss wieder neu einwählen. Das hat sich deutlichst reduziert. Ich weiß nicht, ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Also ich kann teilweise auch auf der Autobahn eine ganze Stunde telefonieren. Das war früher nicht so. Und in der Tat ist es so, 5G ist durch die Technologie, die ich vorhin erklärt habe, nochmal sicherer gegen Ausfall. Aber nochmal ganz, auch hier mal, auch mal stellvertretend für diese ganzen Probleme. Wenn Sie in einem engen Tal gerade mal um die Ecke fahren und da müsst ihr im Prinzip alle 200 Meter einen Funkmast stehen, das ist ja eine Verspargelung der Landschaft, dann ist es manchmal auch echt schwer, in dieser kleinen Ecke was zu kriegen. Und es gibt ja, ironischerweise gab es lange ein Funkloch hinter der T-Mobile-Zentrale in Bonn, die man nicht gestopft bekam, ist mittlerweile auch gelöst, aber das war viele Jahre ein Running Gag.
Ja, das habe ich erlebt bei der Bundesbank in Frankfurt. Wollten wir mal eine Live-Schalte machen mit einem Handy. Da steht direkt daneben ein Funkmast. Ernsthaft, wir haben daneben gestanden und hatten keine Verbindung. Wir konnten nicht Internet, wir konnten keine Live-Schalte machen. Ja.
Kleiner Tipp, einfach 20 Meter weggehen, weil direkt unter dem Funkmast ist die Verbindung in der Tat nicht vorhanden. Das heißt, auch die Strahlung ist direkt unter dem Funkmast geringer, weil der etwas seitlich wegstrahlt. Aber das ist jetzt Physik.
Ja, aber apropos Physik, da würde ich doch noch, du hattest ja vorhin erzählt mit deinem WLAN-Router im Büro dort oder in der Wohnung. Wie ist das denn, 5G und die Wohnung? Also man hat ja häufig, ich selbst habe eine Wohnung mit Stahlbetonwänden, da ist relativ schwierig mit Handystrahlung rein zu. Also wird es da eine Verknüpfung geben, wird es da extra... Es gibt ja auch dieses Wi-Fi 6 oder so, ne? Mhm.
Gut, also das ist ja eine Kombination. Also ich habe in meinem Fall, um das auch hier konkret zu sagen, ich bin auf der anderen Seite des Hauses. Also ich kann den Funkmast nicht sehen. Ich müsste durch das Haus durchgehen. Das ist nicht so groß, aber ich habe hier keinerlei Probleme. Ich habe eine relativ hohe und stabile Verbindung. Ich habe es mal nach vorne gestellt, es war kein Unterschied. Ich habe aber auch wenig Stahlbeton hier. Sollte das so sein, würde ich wahrscheinlich den 5G-Router auf die andere Seite stellen und würde damit mit WLAN 6-Technologien oder auch von mir aus per Kabel, ich kann ja auch ein Kabel rüberlegen, in mein Büro gehen. Aber das ist von der Logik her natürlich, wenn sehr viel Stahlbeton da ist, wird es problematisch. Es kommt jetzt natürlich auf die Enge der Funkmasten an, also gerade in Städten, dass man da müssen natürlich relativ viele Funkmasten aufgebaut werden, um dieses Flächendenken hinzubekommen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich hier sehr gut mit dem 5G-Router klarkomme.
Ja, ist so schön. Ja, du hast eben schon gesagt, dass wir gut dastehen. Dann vielleicht in einem Wort, welche Schulnote gibst du dann dem deutschen 5G-Netz?
Ich würde jetzt endlich mal seit langem nochmal eine 2 vergeben, wenn es um Digitalisierung geht. Und ich bin recht stolz, endlich mal eine zu vergeben. Eine 1, das immer noch nicht, aber eine 2 haben sie echt verdient. Und das ist in dem Rahmen der deutschen Digitalisierung bei Digitalthemen echt mal ein Erfolg.
Dann würde ich noch eine Nachfrage nach einer Note geben und welche Note vergibst du in Bezug auf die Unternehmen? Wie gut sind die schon vorbereitet auf 5G? Also die Provider, okay, aber was ist mit den Unternehmen, die es ja anwenden sollen?
Ja, also bei den Großunternehmen sehr gut. Da ist auch die Bereitschaft zu investieren sehr hoch. Also man sieht auch gerade jetzt so, die mit 2.000 oder 5.000 mehr Mitarbeiter haben, fast alle sich damit beschäftigt. Mhm. Es ist noch ein bisschen bei den kleineren, also Mittelstand und kleineren ist es leider noch nicht so weit. Die warten noch. Die haben auch keine Campusnetze. Also von daher bin ich da nicht ganz so positiv. Bei den großen Haken dran, perfekt. Bei den kleinen ist es leider nicht so. Das ist leider bei vielen Themen so. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, bei den Unternehmen, also 80% der Unternehmen haben 5G eine große Bedeutung beigemessen. Das ist in der gleichen Größenordnung wie Cloud Computing oder Big Data oder auch IoT oder autonom fahrende Fahrzeuge. Also sind wir relativ weit oben. Von daher haben die Unternehmen erkannt, dass die Basistechnologie 5G wichtig ist für die Zukunft.
Das klingt doch gut.
Ja.
Danke dir,
Achim. Ja, danke, Achim Berg.
Gerne. Vielen Dank.